Was für ein Evangelium! Kann ich nichts zu sagen, weil wir sind uns doch einig, von uns gibt es niemanden, der jemand anders verachtet. Als braver Christ verachte ich niemanden, ich schaue auf keinen herab, ich stelle mich über keine anderen, ich mache keine anderen klein, oder? Sind wir uns doch einig? So gut sind wir alle, ausnahmslos, ich natürlich auch. Weltmissionssonntag, lassen Sie mich mal anfangen bei dem Erscheinungsbild der Kirche, wie wir sie heute hier haben. Die Älteren unter uns sind Kinder der Volkskirche. Das gab es vor 60, 70, 80 Jahren hier noch, vor allem auf den Dörfern. Jedes Dorf hatte eine Kirche im Mittelpunkt. Es gab einen sozialen Zwang, an diesem geistlichen Leben teilzunehmen. Über Glauben hat man eigentlich nicht groß gesprochen, aber mitmachen war schon Pflicht. In lutherischen Gebieten war eben eine lutherisch-protestantische Kirche in Mitte des Dorfes mit einem lutherischen Pfarrhaus und in katholischen Gegenden das Ganze in grün, also in katholisch. Ohne Pfarrfrau im Regelfall und ohne Kinder, aber über Schwestern, Cousinen und sonst was war auch das katholische Pfarrhaus nicht selten mit kleinen Kindern bevölkert. Volkskirche flächendeckend, wie sie sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Aber 19. Jahrhundert. Davor, 1000 Jahre lang hier in diesem Gebiet, nach Bonifatius oder schon nach der Missionierung durch die Iroschotten 100 Jahre früher, gab es keine flächende Kirche. Nicht in jedem Dorf, sondern es gab geistliche Zentren. Weit auseinander, hier eben ein Kloster und dort vielleicht einen Pfarrhof, dazwischen viele Wälder und gar nichts. Da musste man viele Stunden weit gehen, wenn nicht Tage, um die nächste Kirche zu erreichen. Das ist Normalität gewesen. Und dieses Erscheinungsbild der Volkskirche, das wir mit großer Nostalgie verfolgen, ach, war das schön in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern, das ist ein zeitbedingtes Bild. Genauso wie das Milieu, das die Kirche trägt, zeitbedingt ist. Uns ist nicht bewusst, dass das, was wir noch als Volkskirche bezeichnen, im Wesentlichen ein kleines Milieu ist. Das konservativ-bürgerliche. Das geht so weit, dass der wesentliche Teil, auch der pastoralen Mitarbeiter der Kirche, ausschließlich aus diesem Milieu kommen. Es gab vor kurzem eine Erhebung zu den Neupriestern, also den Priestern, die zwischen 2010 und 2021/22 geweiht wurden. Die kommen fast alle ausschließlich aus diesem bürgerlich-konservativen Milieu, das nicht mehr die Mitte der Gesellschaft ausmacht wie früher, sondern mittlerweile der äußerste untere linke Rand ist, der sehr schnell komplett verschwinden wird. Die Volkskirche ist eine Restmilieukirche geworden und ist sich dessen überhaupt nicht bewusst. Neben diesen Erscheinungen, dass sich Dinge verändern, hält sich aber auch immer dieses Gefühl, wenn ich religiös bin, bin ich was Besseres. Ich bin das vor kurzem die Wände hochgegangen, als ich mich mit Pfingstkirchlern auseinandersetzen musste, die sich als wiedergeborene Christen der besseren Klasse verstehen und sagen, mit denen, die nicht wiedergeboren sind, will ich gar nichts zu tun haben. Und dann denke ich mir, Leute, ihr habt von Kirchengeschichte wirklich gar keine Ahnung, weil diese Streiterei zwischen den Christen erster Klasse und zweiter Klasse gab es immer. Und ich gebe Ihnen jetzt mal eine kleine komprimierte Kurzvorlesung von Kirchengeschichte, weil ich denke, Sie haben auch ein bisschen Bildungsinteresse, dass Sie diese Sachen mal kurz, ganz kurz hören. Im 2. Jahrhundert gab es das Problem mit der Gnostik. Die Gnostiker sagten, es gibt Pneumatiker, das sind Erleuchtete, Psychiker, das sind Normalos und Hyliker, das sind die Ungläubigen. Nur die Erstklassigen sind errettet. Alle anderen haben keine Chance. Im 3. Jahrhundert, 100 Jahre später, gab es den sogenannten Ketzertaufstreit. Da ging es um die Frage, ob Sakramente von einem Priester oder Bischof, der nicht ganz orthodox ist, überhaupt gültig sein können. Auch da haben die Eliten sich nicht durchgesetzt, sondern jedes Sakrament in der Kirche ist gültig, egal wie unwürdig der Spender ist. Gültige Lehre bis heute. Viertes Jahrhundert dann der Streit zwischen den Rigoristen und den Laxisten oder Jovianisten um die Fastenpraxis. Soll ein Christ immer fasten, bis er tot umfällt, oder nur in gewissen Zeiten des Jahres? Das kommt bei unseren Quatembermessen zum Spiel. Und es haben sich auch hier wieder nicht die Superelitären durchgesetzt, sondern das Mittelmaß. Man fastet in einer reduzierten Zeit. Hochdramatisch wurde es im 12. Jahrhundert mit der Armutsbewegung, weil plötzlich außerhalb der Kirche Menschen auftauchten, die viel heiliger aussahen. Katharer, Waldenser, Albigenser, die auch wieder so ein Kastensystem bildeten von Perfekti, die haben sich auch zum Teil zum Tode gehungert, und den anderen zwei Klassen, Elitäre und weniger Elitäre. Und auch bei den Brüdergemeinden, die wir in unserer Stadt finden, gibt es eine sehr klare Trennung zwischen richtigen Christen und falschen. Und um es mal ganz deutlich zu sagen, wir alle sind Falsche. Sie und ich. Keine Chance. Entspricht das der Lehre von Jesus Christus? Hat Jesus eine Kirche bauen wollen, einer elitären Schicht? Wollte Jesus die Hochreligiösen um sich sammeln? Wollte er die Supermoralisten um sich sammeln? Was meinen Sie? Was war diese Jesusbewegung? Mit jedem Sonntag, wo ich mich vorbereiten muss auf die Predigt, wird mir immer bewusster, wie stark unsere Brille auf Jesus im Evangelium verzerrt ist von einer Übermoralisierung. Die Menschen, zu denen Jesus geht, sind eben nicht die Hochreligiösen. Deswegen regt er sich immer auf über die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten. Die, zu denen er geht, sind die Unterprivilegierten, die Underdogs. Und wenn er auch im Lukas-Evangelium als ein Freund der Zöllner und Sünder bezeichnet wird, der Dirnen und Säufer und sonst was, lasse ich mir diesen Wortlaut auf der Zunge vergehen. Denn es heißt, du bist ein Freund der Zöllner und nicht der Ex-Zöllner. Jesus ist nicht der Freund der Ex-Dirnen, die ihr Gewerbe aufgegeben haben, der Ex-Zöllner, die es bleiben lassen, der Ex-Soldaten, die nicht mehr umbringen. Er hat selbst Sikarier, kleine Terroristen in seiner Reihe, Simon der Zelot. Und es gibt so viele Heilungswunder, wo kein Wort über das Thema Glaube fällt. Da werden Leute geheilt einfach so, der Gelähmte, der heruntergeseilt wird, wird wegen des Glaubens seiner Freunde geheilt, nicht wegen seines eigenen, bis hin zum Auferwecken von Toten. Die Toten, die auferweckt werden, der Jüngling von Nain, das Mädchen des Synagogenvorstehers Jairus, kein Wort über Glaube. Das macht er einfach. Die Jesusbewegung, meine Lieben, ist eine bedingungslose Hinwendung zu Leuten, die die Ansprüche nicht erfüllen. Keine Etablierten, keine Moralisten, keine Gutmenschen und auch keine Menschen, von denen ich unbedingt erkenne, ja, das wird jetzt sofort alles ganz anders. In meiner Seelsorgsarbeit ist es auch so. Ich habe auch mit Nichtchristen zu tun oder Christen anderer Konfession. Ich habe mit genug Süchtigen zu tun, von denen absehbar ist, da kommen sie nicht los. Alkoholiker, die bis zu ihrem letzten Atemzug saufen werden, Raucher, die Lungenprobleme haben und nicht aufhören, Spielsüchtige, die schon wirklich alles ruiniert haben und trotzdem weitermachen, Leute, die mir religiöse Bekehrungen erzählen, wo absehbar ist, das ist alles auch nur vorgetäuscht. Realität der Christusbewegung. Und jetzt bin ich bei unserem Gleichnis von diesen beiden Männern, dem Pharisäer, dem Hochangesehenen und dem Zöllner. Der Pharisäer listet seine Rechtschaffenheit auf, und zwar auf Kosten der anderen. Er ist ein echter TikToker. Er vergleicht sich permanent mit allen und weiß genau, ich bin besser als die anderen. Ich faste mehr, ich bin gerecht, ich halte mich an die Regeln, alle wissen das, ich bete fleißig und mit dem Abschauen mache ich mich nicht schmutzig. Der andere vergleicht sich überhaupt nicht. Der andere ist sich seiner Erbärmlichkeit bewusst und er macht überhaupt keine großen Versprechungen. Vergleichbar übrigens mit dem Mann, der auf der rechten Seite von Jesus am Kreuz stirbt. Auch der verspricht nicht, dass irgendwas sich an seinem Leben noch ändern wird. Auch da geht es nicht um große religiöse Dinge. Der gute Schächer am Kreuz, Dismas, sagt einfach nur, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Denk an mich. Ist das was Religiöses? Ist das eine religiöse Aussage? Quatsch. Ist alles übermoralisiert. Ist eine ganz bodenständige Form der Hinwendung zu diesem Jesus von Nazareth. Wir haben Weltmissionssonntag. Welche Gemeinde will ich hier in Ingolstadt? Welche Menschen sollen hier sitzen? Bürgerlich etablierte, saturierte Erfolgsmenschen mit hohem Einkommen und großem gesellschaftlichen Einfluss. Menschen, die hier geboren sind, die nur Deutsch sprechen. Menschen anderer Herkünfte, Hautfarben, Unterprivilegierte. Was wollen wir hier eigentlich? Das Kriterium, das das heutige Evangelium liefert, macht mir immer eine Gänsehaut. Wenn du zu Jesus gehören willst, werde dir deiner eigenen Erbärmlichkeit vor Gott bewusst. Du hängst von Gott ab in allem. Du hast dein Leben nicht gemacht, deine Gesundheit nicht. Du bist nicht verantwortlich für dein Aussehen, für deine Intelligenz, für deinen Erfolg, für deinen Beruf, ob du Kinder hast. Alles ist nicht in deiner Hand. Das ist alles Geschenk. Als Christ musst du auf die Knie gehen und sagen, danke Herr, und Fürbitte tun für die, denen es nicht so gut geht. Das ist das, was sich Jesus vorstellt. Wir haben die Wahl, wie eine solche Gemeinde ausschaut oder wie sie eben nicht ausschaut. Ich bin so dankbar, dass wir immer bunter werden, auch immer jünger werden. Und ich hoffe, dass wir dieses Nicht-Elitäre des Christentums verstehen, leben und bezeugen. Amen.